Hey Leute und herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Podcasts. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, vor kurzem hat Fridays for Future Deutschland offizielle Forderungen an die Politik veröffentlicht. Genau um diese geht es in unserer neuen Podcast-Folge. Natürlich gibt es auch dieses Mal einen Poetry Slam zum Schluss und den Newsblock mit den aktuellen Nachrichten jetzt direkt am Anfang. Viel Spaß beim Hören.
Erste Sitzung des Klimakabinetts. Das Klimakabinett besteht aus 5 Ministern und Ministerinnen aus den Fachgebieten Umwelt, Verkehr, Landwirtschaft, Wirtschaft und Finanzen sowie Kanzlerin Merkel tagte am 10. April in Berlin. Ziel des Kabinetts sei es, konkrete Pläne zu schmieden, mit deren Hilfe Deutschland die Klimaschutzziele bis 2030 erreichen kann. Extinction Rebellion Woche in London. Friedlich singend und tanzend blockierten Klimaaktivisten der Bewegung Extinction Rebellion seit dem 15. April die Straßen Londons. Sie forderten die britische Regierung dazu auf, die Klimakrise endlich als das zu akzeptieren, was sie ist, nämlich eine Krise, und sofort Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen einzuleiten. Greta Thunberg in Rom. Greta Thunberg war von Mittwoch, dem 17.04. bis Samstag, den 20.04. in Rom. Dort sprach sie vor dem italienischen Senat und vor 25.000 Menschen auf einer Fridays for Future Demonstration. Am Mittwoch traf sie zudem den Papst, der ihr Engagement würdigte und sie bestärkte. Greta Thunberg in London. Am Dienstag, den 23. April, sprach Greta Thunberg im britischen Parlament. In ihrer Rede kritisierte sie erneut die unverantwortliche Klimapolitik. Außerdem trat sie auch im Rahmen der eben genannten Extinction Rebellion Proteste auf. Am Sonntag, den 21. April, sprach sie bei einem der Extinction Rebellion Proteste in London, wo sie mit lautem Jubel begrüßt wurde.
Nachdem wir nun up to date sind, was aktuelle Nachrichten betrifft, geht es jetzt los mit dem Thema der Folge, die Forderungen. Was hat es mit ihnen auf sich und warum gibt sie überhaupt?
Ein beliebtes Argument der Fridays for Future Gegner ist, dass die Kinder alle nur die Schule schwänzen wollen, aber gar nicht wissen, wie man den Klimawandel aufhalten könne. Dass dem nicht so ist, zeigen wir in dieser Folge zu den offiziellen Fridays for Future Forderungen. Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wurden sie von einer bundesweiten Arbeitsgruppe entwickelt. Sie richten sich direkt an die Politik und absichtlich nicht an Konsumentinnen und Konsumenten. Die Situation müsse endlich auf politischer Ebene angemessen angegangen werden, denn die Welt befinde sich in einer Krise. Das Zeitfenster ist eng, in dem noch wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen werden können, um die Auswirkungen des Klimawandels einigermaßen erträglich zu gestalten. Es ist die Verantwortung der Politik, in enger Zusammenarbeit mit der Wissenschaft die besten Maßnahmen herauszusuchen und umzusetzen, damit die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels erfüllt wird. Dieses Ziel hat sich Deutschland mit vielen anderen Ländern im Rahmen des Pariser Klimaabkommens gesetzt. Es gibt insgesamt 6 Forderungen. Ihre Reihenfolge richtet sich nach ihrer Wichtigkeit. Fridays for Future sieht jedoch alle als wichtig an, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.
Zu Anfang steht eine Forderung, die besonders wichtig ist, um aktuelle Klimaziele auf lange Sicht einhalten zu können. Es handelt sich darum,
die sogenannte Netto-Null bis 2035 zu erreichen.
Netto-Null bedeutet, dass genauso viel CO2 in die Atmosphäre kommt, wie auf natürliche Weise wieder kompensiert werden kann. Bei der zweiten Forderung handelt es sich um etwas, was viele vielleicht schon gehört haben. Fridays for Future fordert nämlich,
der Kohleausstieg soll bis 2030 vollzogen sein.
Bisher sieht der Kompromiss der Kohlekommission vor, dass der Kohleausstieg bis spätestens 2038 vonstatten gegangen sein soll. Doch noch vor 2038 ist das nächste Ziel von Fridays for Future zu erreichen.
Die Energieversorgung soll bis 2035 komplett durch erneuerbare Energien erfolgen.
Mit dem Stopp der Kohleverstromung hängt auch die nächste Forderung eng zusammen.
Nämlich das Ende der Subventionen für fossile Energieträger bis zum Ende 2019.
Die folgende, 5. Forderung ist laut Fridays for Future auch noch in diesem Jahr zu erfüllen.
Ein Viertel der Kohlekraftwerke soll bis zum Ende des Jahres abgeschaltet werden.
Und zu guter Letzt, aber nicht weniger wichtig als die ersten 5 Forderungen,
eine CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Diese Steuer soll so hoch werden wie die Kosten, die uns und zukünftigen Generationen durch den Ausstoß von Treibhausgasen entstehen. Das wären laut Umweltbundesamt 180 Euro pro Tonne CO2. Die Forderungen sind auch nicht ausschließlich auf Deutschland bezogen, sondern es ist klar, dass auf europäischer und globaler Ebene viel enger zusammengearbeitet werden muss. Der Klimawandel macht nicht vor Landesgrenzen Halt. Daher muss Klimagerechtigkeit eine zentrale Rolle spielen. Es bedarf einer weltweiten Solidarität. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die von Fridays for Future gesetzten Ziele zu erfüllen. Die Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele überlassen wir der Politik in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, denn der Klimawandel darf nicht weiter ein Problem sein, mit dem sich nur die Jugend befasst. Klar ist, dass die Zeit drängt. Der Klimawandel bedroht durch Extremwetter, Überschwemmungen, Stürme und Dürren schon heute Millionen Menschen. Unsere Forderungen sind ambitioniert, aber notwendig, um die katastrophalen Folgen der Erderwärmung zu verhindern.
Die offiziellen Forderungen kennen wir nun. Doch was hat es mit jeder von ihnen konkret auf sich? Warum sind sie so wichtig? Beginnen wir mit der ersten Forderung, dem Erreichen von Netto-Null in der Treibhausbilanz bis 2035.
Wie wir bereits erfahren haben, fordert Fridays for Future prinzipiell die Einhaltung des im Pariser Abkommen vereinbarten 1,5 Grad Celsius Ziels und hat dafür insgesamt 6 explizite Forderungen aufgestellt. Diesen Folge zu leisten ist notwendig, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten und die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, so die Fridays for Future Bewegung auf ihrer Website. Die erste dieser Forderungen ist das Erreichen der Netto-Null-Emissionen bis 2035. Damit ist gemeint, dass Deutschland bis zum Jahr 2035 die Emissionen von CO2 und CO2-Äquivalenten so weit reduzieren soll, wie sowohl auf natürlichem Wege von Bäumen und anderen Pflanzen, als auch durch den Einsatz von Technologien wieder kompensiert, also ausgeglichen werden kann. In ihrem Strategiepapier »Ein sauberer Planet für alle« schreibt die EU-Kommission, dass das Erreichen von Netto-Null-Treibhausemissionen durch die Kombination aus einer erhöhten Absorption in der Natur und den Einsatz von Negativ-Emissionstechnologien durchaus erreichbar sei. Zusätzlich dazu schreibt die EU-Kommission, ein Übergang zu einer Wirtschaft, in der die Treibhausgasemissionen bei Netto-Null liegen, könnte nur dann erfolgreich sein, wenn dieser auch von Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert und mitgetragen werde. Da diese Technologien bisher allerdings noch nicht vollständig ausgereift sind und noch erprobt werden, wird das Erreichen der Netto-Null bis 2035 daher nur durch eine konsequente Reduktion der CO2-Emissionen erreichbar sein. Jede extra Tonne Kohlenstoffdioxid, die durch uns heute in die Atmosphäre gelangt, werden wir bis zum Ende des Jahrhunderts wieder aus der Atmosphäre ziehen müssen, sagt die Klimawissenschaftlerin Miles Allen von der Oxford-Universität in England, die an dem IPCC-Report mitgeschrieben hat. Fridays for Future sieht die Forderung der Netto-Null bis 2035 daher als essentiell an, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen zu können. Aufbauend auf Aussagen des IPCC, des Intergovernmental Panel on Climate Change, schreibt das Wissenschaftsjournal Science, dass andernfalls extreme Hitzewellen, Stürme, eisfreie Sommer in der Arktis, aber auch die Zerstörung vieler Ökosysteme drohen. Dies würde auch das Aussterben aller Korallenriffe weltweit bedeuten, so das Journal. Dabei würde sich das Erreichen von Netto-Null-Treibhausemissionen bereits allein wegen der gesundheitlichen Vorteile und Ersparnisse lohnen, belegt eine im Jahr 2018 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Studie. Laut der Studie würde die durch Netto-Null-Treibhausemissionen erreichte verbesserte Luftqualität zu jährlich weltweit bis zu 1,5 Millionen weniger Todesfällen und weniger krankheitsbedingten Ausfällen auf der Arbeit führen. Zusätzlich zu den durch die geringeren Todesfälle bedingten Vorteilen erwartet die EU-Kommission, dass ein Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft vorteilhafte Auswirkungen von bis zu 2% auf das BIP bis 2050 haben könnte. Die EU-Kommission schreibt: Actions are urgent and necessary, they are not an option. Handlungen seien dringend notwendig und weist gleichzeitig auf die durch die Herausforderung entstehenden, noch nie dagewesenen ökonomischen und industriellen Chancen hin. Eine Dekarbonisierung der Wirtschaft könne Europas Wettbewerbsfähigkeit steigern und weitere wichtige Vorteile wie die Erschaffung von neuen Arbeitsplätzen mit sich bringen.
Nun, nachdem der Begriff Netto-Null und seine Wichtigkeit geklärt sind, wenden wir uns zwei Forderungen zu, die zusammenhängen und beide wichtig sind, um Netto-Null zu erreichen. Es geht um den Kohleausstieg bis 2030 und das Abschalten von 25% der Kraftwerke bis Ende dieses Jahres.
Bestimmt habt ihr schon von der Kohleausstiegsdebatte in Deutschland gehört. Nach ungefähr einem halben Jahr und langwierigen Diskussionen hat die Kohlekommission einen Abschlussbericht veröffentlicht. In der Kohlekommission sitzen 31 Vertreter der Industrie und Wirtschaft, der Braunkohleabbauregion, der Umweltverbände und der Wissenschaft. Sie sollten unter anderem ein Datum für den Ausstieg aus der Energieversorgung durch Kohle festlegen. Beschlossen wurde das Jahr 2035, spätestens 2038. Fridays for Future fordert jedoch ein früheres Datum für den Kohleausstieg, nämlich bis spätestens 2030. Dass Deutschland aus der Energiegewinnung durch Kohle aussteigen muss, sei besonders wichtig, um die von Fridays for Future geforderten Netto-Null-Emissionen bis 2035 zu erreichen und um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Um der Politik eine konkrete Deadline zu setzen, ist es wichtig, dass auf dem Weg zur Umsetzung der Ziele bereits ein Viertel der Kohlekraftwerke zum Ende von 2019 abgeschaltet werden. Warum dieses vergleichsweise frühe Datum? Ganz einfach. Es ist möglich, 25% der Kohlekraftwerke abzuschalten, ohne dass das allzu gravierende Auswirkungen auf die Stromversorgung hat. Außerdem soll der Politik ein zeitnahes, überprüfbares Ziel gesetzt werden. Letzteres bedeutet für die deutsche Kohleindustrie, dass sie bereits Ende 2019 ein Viertel der Kohlekraftwerke in Deutschland abschalten müsste.
Jetzt folgt ein Kommentar von Wolfgang Lucht, einem Vertreter von Scientists for Future.
Die ein Viertel der Kohlekraftwerke abschalten, das ist natürlich sehr ambitioniert, weil es da viele rechtliche Aspekte gibt, auch Aspekte der Versorgungssicherheit. Aber wenn man die Pariser Klimaziele erreichen will, dann ist ein schneller Einstieg notwendig, damit man am Ende bei den schwierigeren Fällen ein bisschen mehr Zeit hat. Denn wir haben hier nur eine begrenzte Menge an CO2, die wir als Deutschland ausstoßen dürfen. Und wenn wir sehr langsam einsteigen, dann sind wir mit dem uns zustehenden Kohlenstoffbudget sehr schnell zu Ende. Und dann kommt man nicht mal bis 2030.
Kohle wird seit dem 12. Jahrhundert für die Energiegewinnung verwendet. Das erste Kohlekraftwerk, Pearl Street Station, stand am East River in New York und wurde 1882 eröffnet. Kohleenergie war eine treibende Kraft der industriellen Revolution. Warum soll sie jetzt plötzlich abgeschafft werden? Warum der schnelle Kohleausstieg, wenn Kohleenergie damals so hoch angepriesen wurde? Und warum ist Energiegewinnung durch Kohle schädlich für das Klima? Um das herauszufinden, muss man die Bestandteile der Kohle genauer unter die Lupe nehmen. Kohle besteht überwiegend aus Kohlenstoff. Daraus entsteht beim Verbrennen der Kohle zur Energiegewinnung CO2 bzw. Kohlenstoffdioxid, das dann in die Atmosphäre gelangt. Wie ihr vermutlich wisst, ist CO2 klimaschädlich und begünstigt den Treibhauseffekt. Braunkohlekraftwerke stoßen zum Beispiel zwischen 900 bis 1200 Gramm CO2 pro Kilowattstunde aus. Das sind ungefähr 31,4 Millionen Tonnen pro Jahr, 3- bis 4-mal so hoch wie ein Gaskraftwerk. Zudem haben Kohlekraftwerke auch noch einen schlechten Wirkungsgrad. Dieser liegt nämlich bei 30-46%. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der eingesetzten Energie ungenutzt verloren geht. Aber nicht nur das Verbrennen der Kohle ist schädlich, der Kohleabbau hat auch verheerende Folgen. In Deutschland wird Kohle seit über 4 Monaten nur noch im Tagebau abgebaut. Die Kohle wird also nicht mehr unter der Erde abgebaut, sondern oberhalb. Das hat zur Folge, dass viele Quadratkilometer Wald, Äcker und Siedlungen für den Tagebau weichen müssen und komplett zerstört werden. Tausende Menschen müssen ihre Heimat verlassen. Außerdem wird für den Kohleabbau der Grundwasserspiegel abgesenkt, was auf Dauer schädlich für den Grundwasserkörper ist. Dazu kommt auch noch, dass Kohlekraftwerke, wie die Umweltorganisation Greenpeace berichtet, den Ausbau der erneuerbaren Energien blockieren. Warum? Ganz einfach. Kohlekraftwerke sind nicht flexibel und können nicht auf die schwankende Wind- und Solarenergie reagieren. Wenn zum Beispiel mal der Wind besonders stark ist oder die Sonne besonders lang scheint, müssen eventuell die Wind- und Solaranlagen abgeschaltet und vom Netz getrennt werden, weil die Kohlekraftwerke nicht weit genug heruntergeschaltet werden können. Bei erneuerbarer Energiegewinnung ist die kurzfristige Abschaltung leichter. Deshalb kommt es dazu, dass der nachhaltig gewonnene Strom verloren geht. Dass ein Ausstieg aus der Kohleenergie nötig ist, ist klar und auch schon beschlossene Sache. Aber wie soll man diesen umsetzen? RWE-Chef Rolf Martin Schmidt warnt zum Beispiel vor Gefährdung der Stromversorgungssicherheit und vor Verlust von Arbeitsplätzen durch den Kohleausstieg. Anhand dieser Aussage wird deutlich, wie komplex das Thema ist.
Was sagt Herr Lucht von Scientists for Future zu verlorenen Arbeitsplätzen?
Ja, das ist einerseits ein sehr ernstes Problem mit den Arbeitsplätzen der Kohleindustrie, auf der anderen Seite auch so eine Scheindiskussion. Natürlich, die Menschen, die es betrifft, für die ist das ein ernstes Problem. Aber gerade da bin ich persönlich der Meinung, die Politik muss die Ehrlichkeit haben und hätte sie schon vor 10 Jahren spätestens haben müssen, zu sagen, diese Technologie geht zu Ende aus Gründen des Allgemeinwohls, aus Gründen des Zukunftsschutzes, einfach weil ein Strukturwandel in diesem Bereich unvermeidbar ist. Und es ist Aufgabe der Politik, da Lösungen zu finden und den Menschen, die betroffen sind, Brücken zu bauen. Und bisher hat die Politik so ein bisschen getan, als das Problem kann man verschieben, das wird jetzt nicht passieren und auch nicht nächstes Jahr. Dann hieß es ja, vor 2040 darf es eigentlich nicht passieren. Das ist einfach unehrlich, weil dieses Ende der Kohle wird kommen unvermeidlicherweise. Und je früher man das sagt, desto früher kann man darüber reden, was dann passieren soll. Das andere ist, dass in der Braunkohle zum Beispiel derzeit noch etwa 18.000 Menschen direkt beschäftigt sind. Das sind nur 18.000 Menschen. Also es hat schon unheimlich viel Strukturwandel gegeben. Also die Bäckereien sind durch die Backshops verschwunden. Viele kleinere Geschäfte werden durch die Einkaufszentren und die Malls verdrängt. Die Metzger sind verschwunden. Wir haben eine Digitalisierungswelle, die unheimlich viel verändert, wie es im Journalismus ist, mit den Online-Portalen. Also ganze Berufsfelder werden umstrukturiert und das ist halt die Entwicklung der Zeit. Da werden unglaublich viele Berufe umgeschichtet. Und plötzlich entdeckt man, dass die 19.000 direkt beschäftigten Arbeitsplätze sind vielleicht 20.000 bis 25.000 in der Gesamtindustrie von Leuten, die im Bergbau oder in den Kraftwerken beschäftigt sind. Da hängen natürlich noch ein paar andere dran, aber das sind überschaubare Zahlen angesichts der Kosten, die man jetzt auch da investiert, diesen Strukturwandel hinzukriegen, ist das relativ leicht darstellbar. Also wenn Banken Personal abbauen oder Großindustrie reduziert, dann reden wir auch oft über Tausende von Arbeitsplätzen. Da höre ich nicht, dass sich mit ähnlicher Leidenschaft und Intensität darum gekümmert wird. Also es muss sich gekümmert werden, aber das sind nicht so viele, als ob das nicht lösbar wäre. Und das nennt man Strukturwandel und es ist Aufgabe der Politik, dafür Lösungen anzubieten. Das kann sie auch, aber dazu muss man erstmal das Problem zugeben.
Der Kohleausstieg ist eine große Aufgabe, die nur mit Hilfe eines enormen Strukturwandels bewältigt werden kann. Dieser soll überwiegend von einem sogenannten Maßnahmengesetz geregelt werden. Es beinhaltet eine Aufführung konkreter Projekte, mit deren Hilfe in den vom Kohleausstieg betroffenen Bundesländern neue Wirtschaftszweige und Jobs geschaffen werden sollen. Die Kohlekommission fordert die Bundesregierung auf, dieses Gesetz bis Ende April vorzulegen. Außerdem soll es Strukturhilfen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro und 700 Millionen Euro jährlich für die Kohleabbaugebiete geben. Diese Strukturhilfen werden die nächsten 20 Jahre lang gezahlt. Also werden insgesamt 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel benötigt. Diese Gelder sollen größtenteils aus bereits bestehenden Fördertöpfen wie dem Bundesverkehrswegeplan kommen. Die Kohleindustrie bekommt also Unterstützung, um den Strukturwandel zu bewältigen. Aber wie sieht es mit uns persönlich aus? Dass die Stromversorgung durch den Kohleausstieg gefährdet ist, wie von RWE-Chef Rolf Martin Schmidt vorhergesagt, sei nicht der Fall. Die Stromversorgung sei selbst an Tagen mit erhöhtem Strombedarf, an denen keine Sonne scheint und kein Wind weht und somit auch keine Solar- oder Windenergiegewinnung möglich ist, gesichert. Der kurzfristige Lösungsweg ginge über Gaskraftwerke. Gaskraftwerke, die momentan nicht genutzt werden, könnten einspringen, solange der Ausbau der erneuerbaren Energien noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Langfristig kann die Sicherheit der Stromversorgung durch verschiedene Maßnahmen gewährleistet werden. Dazu gehört primär ein Übergang zu Solarkraftwerken und Windparks für die Energiegewinnung. Aber auch intelligente Verbrauchssteuerung, neue Energiespeicherlösungen und eine weltweite Vernetzung der Stromversorgung sowie eine Verbesserung der Energieeffizienz, also eine optimale Nutzung verfügbarer Energien, soll helfen. Die andere Frage, die sich oft stellt, ist, ob die Strompreise aufgrund des Kohleausstiegs teurer werden. Eine Annahme ist, dass erneuerbare Energien teurer seien. Diese Aussage ist aber nur zum Teil zutreffend. Kohlestrom ist zwar günstig, aber Experten sagen, durch den Ausbau von erneuerbaren Energien werden diese auch immer günstiger. Außerdem habe der Kohleausstieg einer Studie der Analysten von Energy Brainpool zufolge keinerlei Auswirkungen auf die Strompreise. Laut dieser Studie werden die Strompreise mit oder ohne Kohleausstieg bis 2030 steigen, um danach wieder zu sinken. Zudem kostet jetzt schon sogenannter Ökostrom aus erneuerbaren Stromquellen kaum bis gar nichts mehr.
Ökostrom ist also schon jetzt eine sinnvolle Alternative zu Kohlestrom. Das Thema Stromversorgung leitet direkt über zur nächsten Forderung.
Eine weitere Forderung ist eine zu 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Diese Forderung ist ebenfalls aus der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels abgeleitet. Unter erneuerbaren Energien versteht man Energiequellen, die fast unendlich genutzt werden oder nachwachsen können, wie zum Beispiel Wind, Sonne, Wasserkraft, Biomasse, Erdwärme oder die Gezeiten. Wenn wir uns den aktuellen Stand der Dinge anschauen, machten im Jahr 2017 erneuerbare Energien laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie etwa 33,3% der gesamten Energieerzeugung aus, während fossile Energieträger, also Kohle und Gas, immer noch nahezu die Hälfte der gewonnenen Energie betrug. Die Kernenergie betrug 11,7%. Somit müssten noch rund 2/3 der gesamten Energieerzeugung durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Kernkraftwerke stoßen zwar kein CO2 aus und sind somit umweltfreundlich, jedoch hat Deutschland bereits den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Das Risiko eines Unglücks wie das von Fukushima im Jahr 2011 möchte die Regierung nicht weiter eingehen. Die Suche nach einem Endlager für atomare Abfälle ist darüber hinaus immer noch ungeklärt. Somit kann auch dieser eher weniger relevante Teil der Energiegewinnung durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Ein weiterer Kritikpunkt könnte an dieser Stelle sein, dass der Ausbau viel zu teuer ist. Selbstverständlich kosten erneuerbare Energien was. Jedoch sind erneuerbare Energien in den vergangenen Jahren sehr preiswert geworden. Steinkohle zum Beispiel wird immer teurer. Seit 2003 hat sich der Preis für diese fast verdoppelt. So kostete 2003 eine Tonne Steinkohle noch 45 Euro, während 2017 der Preis für die gleiche Menge 79 Euro beträgt. Der Grund für den Preisanstieg ist unter anderem die Verknappung der begrenzten weltweiten Ressourcen, dem die global steigende Energienachfrage entgegensteht. Auch wird allgemein kritisiert, dass keine konkreten Maßnahmen gefordert werden, damit sich zum Beispiel auch ärmere Leute Solaranlagen leisten könnten. Grund dafür ist, dass es viele Wege gibt, diese Forderungen zu erfüllen und dass die Aufgabe der Politik in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern ist.
Hierzu sagt Wolfgang Lucht:
Das Ziel 100% Erneuerbare bis 2035 ist ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Es geht nicht um alle möglichen Optimierungen oder Effizienzsteigerungen, sondern es geht um 100% erneuerbare Energie. Das ist möglich, wie immer wieder wissenschaftliche Studien gezeigt haben, ist ambitioniert, aber machbar und hätte viele Vorteile auch sonst. Und wie ambitioniert ein Ausstieg aus den fossilen Energien ist, also ob uns ein Ausstieg gelingen kann, auch ein sehr schneller Ausstieg, das hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, ob Ersatz geschaffen werden kann, also ob die Erneuerbaren ausreichend ausgebaut werden könnten. Das heißt, man kann nicht nur Kohleausstieg diskutieren, so im luftleeren Raum, sondern mit dem Kohleausstieg müssen die Erneuerbaren ausgebaut werden. Und deswegen ist diese Zahl 2035 passt sehr gut zu dem Insgesamtfahrplan. Das ist zumindest ein Ziel, das gut erreichbar ist.
Das Thema Energieversorgung ist weiterhin ein kontrovers diskutiertes. Auch die nächste Forderung hängt mit der Energieversorgung zusammen.
Die Beendigung der Subventionen für fossile Energieträger bis Ende 2019 ist die vierte der sechs Hauptforderungen. Subventionen sind Geldzuschüsse vom Staat an Unternehmen, Betriebe oder Einzelpersonen, um das Wirtschaftsgeschehen zu beeinflussen. Dies können Finanzhilfen sein, aber auch Steuervergünstigungen oder insbesondere in diesem Fall auch indirekte Subventionen. Indirekte Subventionen sind nichts anderes als eine Form einer generellen Steuerbefreiung bzw. Steuerermäßigung. Die Nutzung für fossile Energieträger, das heißt für die Verarbeitung und Nutzung für Kohle, Öl und Gas, betragen laut dem Umweltbundesamt ca. 45 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Subventionen führen dazu, dass fossile Energieträger gefördert werden und erneuerbare Energien unattraktiver oder gar ganz untergraben werden. Doch kann man Subventionen überhaupt abbauen? Juristisch gesehen ist die Lage da sehr kompliziert und der politische Aufwand ist in den meisten Fällen sehr hoch. Genaueres würde an dieser Stelle womöglich den Rahmen dieser Folge sprengen. Jedoch ist laut Umweltbundesamt Deutschland sehr wohl in der Lage, die Subventionen zu befristen und abzubauen. Aber wird dadurch nicht die Freiheit jedes Einzelnen eingeschränkt? Fliegen zum Beispiel wäre ja dann womöglich gar nicht mehr möglich. Fakt ist, dass die Preise fürs Fliegen auf jeden Fall steigen würden. Jedoch ist auch hier zu beachten, dass bei den Kosten von einem Flug die durch den Flug entstehenden Umweltschäden noch gar nicht mit einberechnet sind. Diese Kosten würden mit einer Beendigung der Subventionen dann aber nur noch von den Einzelpersonen getragen werden und nicht mehr wie im Moment noch von der Allgemeinheit. Zu einem sogenannten Carbon Leakage würde es mit sorgfältiger Planung nicht kommen. Zur Info: Ein Carbon Leakage ist im Grunde nichts anderes als eine Verlagerung der Treibhausemissionen. etwa weil Unternehmen in andere Länder mit weniger strengen Emissionsauflagen oder mehr Vorteilen für sich verlagern. Darüber hinaus müssten, wenn fossile Energieträger nicht mehr so stark subventioniert werden, erneuerbare Energien wiederum mehr subventioniert werden, da die fossilen Energieträger durch die Subventionen künstlich wettbewerbsfähig gehalten werden.
Auch diese Forderung wurde nun erklärt. Kommen wir also zur letzten und gleichzeitig einer sehr zentralen Forderung, die Fridays for Future an die Politik stellt. Es handelt sich um die CO2-Steuer.
Eine weitere Forderung ist die Einführung einer CO2-Steuer für alle Treibhausgasemissionen. Doch was ist eine CO2-Steuer überhaupt? Im Moment ist es so, dass Unternehmen CO2 ausstoßen dürfen, ohne etwas dafür zahlen zu müssen oder andere Nachteile in Kauf zu nehmen. Die Kosten und Folgen dieser Ausstöße muss somit die Allgemeinheit tragen. Insbesondere die Menschen, die direkt von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, zum Beispiel von Dürren. Die CO2-Steuer ist im Endeffekt eine Steuer für die Unternehmen, welche schädliche Treibhausgase in unsere Atmosphäre pusten. Somit sollen die Unternehmen auch die Kosten für die Folgen ihres CO2-Ausstoßes tragen. Aber wann hat eine CO2-Steuer denn Sinn? Die Steuer ist nur sinnvoll, wenn der Geldbetrag so hoch ist, wie die Kosten, die durch den CO2-Ausstoß für die künftigen Generationen entstehen. Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes liegen diese bei ca. 180 Euro pro Tonne CO2. Dieser Betrag findet sich deshalb auch in den Forderungen von Fridays for Future. Trotz des Namens CO2-Steuer soll nicht nur das CO2 besteuert werden, sondern auch alle anderen klimaschädlichen Gase, wie zum Beispiel Methan. Diese werden dann entsprechend ihrer Klimaschädlichkeit auf Tonnen CO2 umgerechnet und dementsprechend besteuert. Es gibt jedoch auch gewaltige Kritikpunkte an der CO2-Steuer. Schließlich hat eine Steuer immer auch Auswirkungen auf die Bevölkerung. Wohlhabende könnten sich die CO2-Steuer dann eher leisten als Menschen mit weniger Geld. Die Gefahr wäre demnach, mit der Steuer die sozialen Disparitäten zu verstärken. Dagegen wird argumentiert, dass wohlhabende Menschen durch ihren Lebensstil in der Regel auch mehr CO2 produzieren und deshalb auch deutlich mehr zahlen müssten. Zudem will Fridays for Future, dass die Einnahmen aus der CO2-Steuer dazu verwendet werden, die soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Um dies zu erreichen, gibt es verschiedene Modelle und Möglichkeiten. Es liegt aber auch hier an der Politik, sich für die beste zu entscheiden. Beispiele für eine erfolgreiche Umsetzung sind hier die Schweiz, die 2008 eine sogenannte Lenkungsabgabe eingeführt hat, oder Schweden, wo es seit 1991 eine CO2-Steuer gibt. Und in den folgenden Jahrzehnten bei einem Wirtschaftswachstum von 60% der Ausstoß von Klimagasen um 14% zurückging.
Ein empfehlenswerter Kommentar jetzt wieder von Wolfgang Lucht.
Ja, also wie gesagt, es ist eigentlich einfach nur eine Preisehrlichkeit, weil im Moment darf man die Atmosphäre verpesten und ist im Wesentlichen kostenlos. Und das kann einfach nicht so sein, weil die Kosten ja der Allgemeinheit aufgelastet werden und vor allem eben die Zukunft verbauen. Das ist einfach nicht akzeptabel. Insofern ist es nicht so, dass fossile Energien billig sind. Die sind billig nur dann, wenn man sich um den Abfall, der dabei entsteht, nicht schert. Also in Deutschland zahlen wir hohe Gebühren für Abwasser zum Beispiel. Man muss bezahlen, wenn man Frischwasser braucht, aber man muss genauso das Abwasser bezahlen. Das muss bei anderen Dingen auch so sein. Natürlich muss es letztlich dann in den Privathaushalten, aber auch in den öffentlichen Haushalten darstellbar sein. Und deswegen braucht man eine Umschichtung der Finanzierungsstrukturen. Es geht also nicht nur darum, jetzt noch obendrauf was eine weitere Abgabe zu setzen, sondern es geht darum, insgesamt die Finanzierungssysteme möglichst, wenn es geht, kostenneutral oder mit geringen Kostenanstiegen verbunden, so umzustrukturieren, dass solche sehr, sehr wichtigen, absolut zukunftsentscheidenden Ziele dort einen festen Bestandteil haben. Das Zweite ist, man braucht natürlich dieses Signal, denn erneuerbare Energien sind sehr wettbewerbsfähig. Die sind schon heute nicht teurer als fossile Energien. Aber wenn die fossilen Energien natürlich subventioniert werden oder in ihren Negativfolgen der Allgemeinheit aufgebürdet werden oder eben kostenfrei sind, dann hat man eine Verzerrung des ganzen Systems. Und wenn klar wäre, dass Öl, Kohle und Gas teuer sind, nämlich reale Kosten in dieser Höhe erzeugen, dann sind die erneuerbaren Energien plötzlich sehr viel kostengünstiger und attraktiver und würden daher auch gewählt werden von denjenigen, die die Energieanlagen erneuern, umbauen oder eben für die Zukunft planen. Und dann würde das ein Signal für die Investitionen geben und plötzlich würde in diesen Bereich investiert werden, weil er einfach derjenige ist, der auch ökonomisch Sinn macht.
Warum welche Forderungen gestellt wurden, haben wir jetzt erklärt. Was die Wissenschaft im Detail dazu denkt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Interview mit Wolfgang Lucht von Scientists for Future, welches für euch verlinkt ist. Jetzt, nachdem die Inhalte aller Forderungen erklärt wurden und wir wissen, wie die Wissenschaft zu ihnen steht, soll es noch einmal um die Rahmenbedingungen gehen, die Fridays for Future vorschlägt, um die Umsetzung der Forderungen sinnvoll zu gewährleisten.
Die Forderungen, die im Rahmen der Folge vorgestellt wurden, sind sehr umfangreich und mit hohem Aufwand verbunden. Sowohl auf die Politik als auch auf die Bürgerinnen und Bürger kommen Umstellungen zu, die nicht zu unterschätzen sind. Was ist nun Kritikern zu entgegnen, die Fridays for Future vorwerfen, diese Entwicklung sei nicht zu schaffen? Natürlich sind die Forderungen ambitioniert, doch gleichzeitig ist jetzt deutlich geworden, dass sie unabdingbar sind. Jede der Forderungen basiert auf wissenschaftlich begründeten Fakten. Doch Fridays for Future Deutschland möchte auch betonen, dass diese Forderungen nicht zu Lasten einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen umgesetzt werden sollen. Es liege an der Politik, konkrete Umsetzungswege zu finden, auf denen das gewährleistet wird. Gerade weil es die Klimaveränderungen gibt, ist es notwendig, geschlossen und als gesamte Gesellschaft zu agieren. Dabei muss berücksichtigt werden, dass jede Verzögerung gravierende Auswirkungen haben wird. Gleichzeitig müssen sie aus wissenschaftlicher Sicht umgesetzt werden, da sonst mehr als nur die Generationengerechtigkeit auf dem Spiel steht. Außerdem gehört zu einer Umsetzung der Forderungen auch die Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger. Im offiziellen Forderungspapier wird geschrieben, die Entwicklung könne nicht vorangehen, ohne dass dies gewährleistet sei. An dieser Stelle kommen wir alle ins Spiel, genauso wie die Medien und Politiker. Jeder und jede von uns hat die Möglichkeit und das Recht, mit anderen Menschen über die Forderungen zu sprechen. Mit dem Wissen aus dieser Podcast-Folge ist auch klar, warum die Forderungen so wichtig sind, und es ist möglich, das Wissen weiterzuvermitteln.
Erstellt wurden diese Forderungen von der bundesweiten AG Forderung. Um zu wissen, wie das genau ablief, lassen wir die AG jetzt selbst zu Wort kommen.
Also bei der Erarbeitung sind wir erstmal eigentlich so vorgegangen, dass wir uns am Anfang ein Grundkonzept überlegt hatten, also diese ganzen Grundprinzipien, die wir auch schon öfter erklärt haben, also direkt vom 1,5-Grad-Ziel abgeleitet. Wir wollen eine überprüfbare Timeline für die Politik schaffen und so weiter. Und nachdem wir dieses Grundkonzept gemacht hatten, haben wir uns erstmal in thematische Kleingruppen aufgeteilt und haben da an den spezifischen Themenbereichen gearbeitet, viel recherchiert, Kontakt mit WissenschaftlerInnen aufgenommen und haben uns dann danach wieder alle zusammengesetzt und haben unser erstes Entwurfspapier erarbeitet. Und dabei ist uns dann aber aufgefallen, dass wir eigentlich viel mehr alle Bereiche zusammenfassen müssen und haben deswegen dann gesagt, okay, Kleingruppen machen für uns keinen Sinn mehr, wir arbeiten jetzt zusammen als eine große Gruppe an dem Papier und ändern die Aufmachung von dem Papier und fassen viele Sektoren in einzelnen Forderungen zusammen. Und so entstand dann das letztlich finale Papier. Das haben wir nochmal mit ganz vielen WissenschaftlerInnen abgesprochen, haben um Feedback in den Ortsgruppen und in der Bewegung gefragt, haben das alles eingearbeitet und dann war das finale Papier fertig.
Genau, und zu den moralischen Werten. Also grundsätzlich ist ja schon die Klimakrise ein moralisches Problem auch. Und dass wir 1,5 Grad auch, dass wir dazu unseren Beitrag leisten sollen in Deutschland, ist ja auch was Moralisches. Auch da anknüpfend an die Klimagerechtigkeit, die uns ja auch sehr, sehr wichtig ist als Bewegung, dass man ja auch aus den Demosprüchen raushört. Und dann eben soziale Verträglichkeit, da haben wir, die soll bei allen Forderungen beachtet werden, das steht auch extra nochmal drin. Und das ist auch möglich und darauf haben wir sehr geachtet.
Das vollständige Interview mit der AG-Forderung ist übrigens auch hier wieder für euch verlinkt.
Festhalten lässt sich also, dass die 6 Forderungen von Fridays for Future unter Berücksichtigung aller ihrer Folgen umgesetzt werden sollten. Die nötigen Maßnahmen sollten nicht von den Schülern, sondern von Politik und Wissenschaft erarbeitet werden, da die Politik für ihre Umsetzung die Verantwortung trägt. Wichtig ist, dass eine sozialverträgliche und zeitnahe Umsetzung der Forderungen in naher Zukunft möglich ist. Fridays for Future ist keineswegs ignorant, was sozial schwache Bevölkerungsgruppen betrifft, indem wir der Politik hohe Ziele setzen.
Kurz vor dem Poetry Slam richtet sich die AG-Forderung noch einmal an euch mit einer Ansprache, auch im Hinblick auf die Klimademonstration zur Europawahl am 24. Mai.
Also die Forderungen richten sich primär an die Politik. Eigentlich nur an die Politik, aber jeder Einzelne kann schauen, dass er das mehr thematisiert, dass eben sowas nicht passieren kann, wie dass wir in den Interviews auf sowas reduziert werden wie Schule schwänzen, was ja überhaupt nicht der Grund ist, weswegen wir auf die Straße gehen. Also wir gehen ja auf die Straße, weil wir wollen, dass über das Klima diskutiert wird, dass die Politiker darüber reden und eben nicht darüber, dass wir an einem Tag in der Woche jetzt Schule geschwänzt haben. Also das kann man auf jeden Fall stärker thematisieren, sich nicht ablenken lassen davon und dafür sorgen, dass es so in die Medien kommt.
Und dazu gehört dann natürlich auch, ihr könnt auf euren Demos die Forderungen vorstellen. Ihr könnt inhaltliche Reden zu den einzelnen Punkten vorbereiten und halten, das heißt Leute informieren. Ihr könnt euch selber informieren, das ist unglaublich wichtig. Setzt euch mit diesen Forderungen auseinander und warum sie so sind. Und dann diskutiert mit so vielen Menschen wie möglich. Mit euren Freunden in der Schule, mit euren Familien, mit euren Eltern. Einfach mit jedem und stoßt einfach diese Debatte an. Und da geht es natürlich auch dann viel. Ich meine, jetzt sind Europawahlen und viele von uns können noch nicht wählen, aber unsere Eltern können das. Und deswegen glaube ich, ist es da super wichtig, dass wir die auch sensibilisieren, dass die Europawahlen eigentlich Klimawahlen sind. Und ansonsten ist es in dem Bereich, was wir selber tun können, glaube ich, noch ein super wichtiger Punkt zu verstehen und sich bewusst zu machen, dass der einzelne Mensch die Klimakrise nicht komplett allein aufhalten kann. Es geht nun mal nur, wenn die Politik die Rahmenbedingungen schafft, damit wir klimaneutral handeln und leben können. Deswegen ist es super wichtig, dass uns allen klar ist, dass wir zwar selber auf unser Verhalten achten müssen, aber die Politik muss auch was machen. Und deswegen dürfen wir uns nicht immer davon kaputt reden lassen, zu sagen, dass wir erstmal bei uns selbst anfangen müssen.
Und jetzt zum Schluss hören wir noch den Poetry Slam. Viel Spaß dabei und bis nächste Woche.
Früher war sogar die Zukunft besser. Kennt ihr das auch, diese Momente, wenn wieder einmal jemand weit jenseits der 60 sagt, ja, früher, da war alles besser? Und ihr euch fragt, was ihr euch jetzt wieder anhören müsst. Ihr verdrückt euch dann einfach nur gequält das einfach mal die Klappe halten und macht euch bereit, eure Ohren für die nächsten 10 Minuten auf Durchzug zu schalten. Ihr hört euch an, was früher alles besser war, als Mann noch alle hieß und Frau das mit sich machen ließ, als die Jugendlichen noch Anstand hatten und nicht wie Ratten an festen Fundamenten nagten, unrealistische Ideale jagten oder durch Streiks Politiker plagten, während diese in Marmorgebäuden tagten und darüber sprachen, wie man unsere Zukunft am besten ignorieren und die öffentliche Meinung kontrollieren könnte und das möglichst ohne was zu reformieren. Nein. Früher, da tat Mensch, was er sollte. Kinder kriegte Frau aller spätestens mit 30. Mann arbeitete fleißig oder behauptete das zumindest, wenn er abends nach Hause kam. Und früher, ja, da waren Kinder noch wichtig. Mensch lernte sich nicht auf Tinder kennen, sondern im richtigen Leben. Den Segen der Kirche erhielt nur richtige Paare. Und jetzt, Jahre später, können sogar diese anderen da heiraten. Ja, was denn? Das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Und dann platzt dem Unschuldsbürger gleich der Kragen vor so viel Political Correctness. Nichts darf man mehr, alles ist verboten und diese Idioten in der Regierung machen auch nur leere Versprechen, lassen sich dann bestechen und belächeln den armen Bürger von oben, während sie sich selbst für ihre Ideen loben. Und sowas gab's ja schlicht und einfach früher nicht. Also zumindest heißt es das immer, das stimmt schon. Früher war so manches besser. Ich meine, früher muss jetzt nicht heißen 1980. Früher war auch 2000. Die Zeit, in der so mancher von uns geboren worden ist, die Jahrtausendwende und das damit eingeläutete Ende der Menschheit. Aber früher gab's Kinderserien wie Löwenzahn oder die Sendung mit der Maus und das war ziemlich geil damals. Aber heutzutage schreien alle nur noch Ausländer raus, weil wir ja keine realen Probleme haben. Aber trotzdem hat jeder möchte gern Welt. Verbesserer ja hier was zu sagen. Und das Schlimmste daran ist, dass die Menschen nicht einmal den Weltverbesserern zuhören, sondern den ich nehme mir die Welt und die anderen sind schuld, wenn es nicht funktioniert, sagern, gegen die man nichts tun kann oder tun will, denn es ist ja so viel bequemer, einfach nichts zu tun, dabei zuzusehen, wie die Welt den Bach runtergeht, bis die Welt aus unbewohnbaren Wüsten besteht und dann zu sagen, ich hab das alles nicht gewusst. Ja. Ist schon klar, dass du das nicht wusstest, wenn deine einzigen Informationsmedien Facebook und Twitter waren. Oder eben Zeitungen, bei denen hast du direkt Lügenpresse geschrien, sobald dir was nicht gepasst hat, bis du dich irgendwann fragst, was du eigentlich verpasst hast. Wenn du fast all deine Morgen, Nachmittage und Abende, also eigentlich alle deine Zeit damit verbracht hast, Serien zu bingen. Auch wenn Netflix sich freundlicherweise alle 2 Stunden gefragt hat, so, hey, du, bist du noch wach? Und ich mich frage, so, warst du je wach? Waren wir je wach, wenn wir an diesem Punkt angelangen konnten, an dem wir uns weiterhin unter Ozonlöchern sonnten, ohne nach den Konsequenzen zu fragen und wir bis jetzt nichts getan haben? Klar, jetzt können wir immer noch sagen, wir haben das alles nicht gewusst, aber es ist halt trotzdem einfach gelogen. Wir wissen Bescheid, wir wissen es schon so lange und doch interessieren wir uns nur für andere Belange, die eigentlich so belanglos sind. Aber das ist egal, denn Geld regiert die Welt und wir lassen es regieren. Denn wer will denn etwas reformieren, wenn man keinen Profit mehr daraus schlagen kann? Vertagen wir doch den Moment, in dem wir uns endlich mit dem Problem befassen, in dem vollen Bewusstsein, dass kommende Generationen uns hassen werden, wenn wegen uns Arten sterben, Pole schmelzen und Städte versinken, während wir uns jedes Wochenende besinnungslos schinken, anstatt uns mit der Realität auseinanderzusetzen. Die Frage ist nur, warum das so ist. Weil wir es nicht gewusst haben oder es nicht wissen wollten. Weil wir es wussten und weil es uns egal war oder weil es einfach bequemer war, Jahr für Jahr zu sagen, Quatsch, gibt es nicht, haben die Chinesen erfunden. Oder ich war gerade da und da und da lag noch Schnee. Und das ist der Beweis, dass es das alles nicht gibt. Und somit Bequemlichkeit über gesunden Menschenverstand siegt, weil wir sie siegen lassen. Und jedes Mal, wenn jemand sagt, ja, früher, da war alles besser, will ich erstmal lachen. Und dann fällt mir auf, dass sie vielleicht gar nicht mal so Unrecht haben. Denn früher war sogar die Zukunft besser. Da hatten sie nämlich noch eine. Und jetzt ist die Frage, ob wir für unsere Zukunft kämpfen werden.